Ich Montag gerne in der kleinen Audiodatei Professor Dr. Michael Main von der LMU München. Er spricht nun in eigener Sache über einen Vorgang, bei dem ich etwas eingeweiht bin, aber Diskretion gewahrt habe. Seine Disziplinarstufe 2.
Hallo, hier ist Michael Main. Ihr hört Radio Marathon.
Michael Main am Montag. Ein weiteres Dossier mit ihm ist schon fertiggestellt, läuft nächsten Montag, aber ich finde seinen Kampf wichtig.
Hier ist Michael Main, ihr hört die kleine Audiodatei.
Ich bin im Mai 2024 verurteilt worden wegen verfassungsschutzrelevanter Delegitimierung des Staates. Strafe damals 10% Gehaltskürzung für 15 Monate. Eine Klage dagegen läuft. Mir sind damals 3 Vergehen zur Last gelegt worden. Zum einen eine Spende an die Rote Hilfe, ist ja jetzt auch gerade wieder in den Medien im Zusammenhang mit Donald Trump, eine Spende an die Rote Hilfe aus dem Jahr 2019, 11.000 Euro, die ich zusammen mit Kerem Schamberger gesammelt habe bei einer Lesetour zu unserem Buch Die Kurden. Ein Buch, das wir 2018 im September veröffentlicht haben. Es gab dann 50 Lesungen bis zum Frühjahr 19. Die Zahl ist nicht ganz unwichtig, weil es ja im zweiten Verfahren auch um meine Arbeitsfähigkeit, meine Arbeitskraft geht. Also wir haben 50 Lesungen gemacht neben dem normalen Vorlesungsbetrieb. Das lief so, dass ich bis Donnerstagmittag, Donnerstagnachmittag Vorlesungen und Seminare gemacht habe und wir dann de facto jedes Wochenende unterwegs gewesen sind, von Norddeutschland bis hin nach Südtirol. Es gab in den Lesungsräumen Spendensammlungen. Wir beide, Kerem Schamberger und ich, wir beide haben gesagt, wir werden aus Steuergeldern bezahlt. Wir brauchen das Geld nicht für uns. Wir nehmen das aber mit und werden das an Leute geben, die es nötiger haben. Es lag dann nahe, mit diesem Geld Verfahren zu unterstützen, bei denen es um die Meinungsfreiheit ging, bei denen es ging um das Zeigen von Symbolen, die vom deutschen Staat gedeutet worden sind, als Ersatz für das PKK-Zeichen, PKK, die kurdische Arbeiterpartei, in Deutschland seit 1993 verboten. In dieser Zeit, um die es hier geht, 17, 18, 19, ging es um Rojava, demokratische Selbstverwaltung in Nordsyrien. Auch das ist ja gerade wieder ein Medienthema, weil Donald Trump die Kurden in Nordsyrien fallen lässt und den neuen Machthabern in Damaskus erlaubt, da wieder eine Zentralverwaltung zu errichten, da einzumarschieren in diese Gebiete. Damals war der Vorwurf, dass die Symbole der Volksverteidigungseinheiten, zum Teil reine Fraueneinheiten, dass diese Symbole genutzt werden, auf deutschen Straßen genutzt werden, um der PKK, dieser verbotenen Partei, eine Präsenz zu geben. Diese Verfahren sind allesamt gewonnen worden. Also diejenigen, die da Strafen bekommen haben, weil sie diese Symbole gezeigt haben, haben diese Verfahren gewonnen vor Gericht, zum Teil in der zweiten Instanz. Das sind, wenn man Kurden in Deutschland kennt, in aller Regel nicht sehr wohlhabende Leute, die sich Gerichtskosten nicht leisten können. Wir dachten, diese Spenden, 11.000 Euro, die geben wir in diese Verfahren, wo es um Meinungsfreiheit geht. Unser Thema, das Thema von, oder eines der Themen, das Kerem Schamberger und mich damals umgetrieben hat. Wir haben es also an die Rote Hilfe gegeben, aber zweckgebunden. Das ist in diesem Verfahren unter den Tisch gefallen, dass das zweckgebunden war, also nicht Geld an die Rote Hilfe, die in Bayern ein Beobachtungsverfall für den Verfassungsschutz ist und damit relevant für einen Beamten wie mich, sondern zweckgebunden für diese Gerichtsverfahren, die am Ende, ich wiederhole das nochmal, auch alle gewonnen worden sind. Die anderen beiden Vorwürfe beziehen sich auf die Zeitung Demokratischer Widerstand. Eine Wochenzeitung, gegründet von Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp im Frühjahr 2020 bei den Demonstrationen gegen die Corona-Politik. Ich habe einmal im Herbst 2022 ein Werbevideo gemacht für diese Zeitung, 20 Sekunden lang, gedreht in Schweden, wo ich Anselm Lenz regelmäßig getroffen habe bei Dreharbeiten für Apolut-Gespräche. Ich sage in diesen 20 Sekunden sinngemäß, es gibt Zeitungssterben und ich als Presseforscher, als Pressehistoriker, so habe ich ja mal angefangen, als Pressehistoriker staune, dass es möglich ist, tatsächlich nochmal eine Zeitung zu gründen. Schaut euch diese Zeitung an, könnte ein Beitrag sein zur Meinungsvielfalt. Das Video ist auch irgendwie gar kein Renner gewesen. Ich glaube, eine dreistellige Zahl von Klicks. Aber das ist einer der beiden Vorwürfe, die mir da gemacht worden sind im Zusammenhang mit dieser Zeitung. Ich stand dann im März 2023, auch hier ist der Zeitpunkt wichtig, auf zwei Ausgaben dieser Zeitung als Mitherausgeber neben Lenz Sodenkamp und Giorgio Agamben, einem italienischen Philosophen. Ich bin hinterher oft gefragt worden, warum ich das gemacht habe. Herr Mein, das ist doch nicht Ihr Stil, diese Zeitung ist doch auf Krawall gebürstet. Warum haben Sie das unterstützt? Ja, da ist natürlich was dran. Ich habe aber gesehen, dass da Leute am Werk sind, Lenz und Sodenkamp, die schaffen, jede Woche so eine Zeitung zu drucken, diese Zeitung auch zu verteilen. Zeitung machen, dachte ich, das bin ich. Ich kann daraus eine Zeitung machen, die diesen Namen tatsächlich verdient. Ich habe dann schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht gewünscht war. Die erste Nummer, auf der mein Name steht und die dann auch die Pressekampagne gegen mich ausgelöst hat, diese erste Nummer habe ich bis heute nicht in der Hand gehalten. Es war schnell offensichtlich, dass es hier nur um Reputationstransfer ging. Das ist der Begriff, den der Uni-Präsident dann im Gespräch mit mir verwendet hat. Reputationstransfer, die Reputation der Wissenschaft auf dieses Blatt übertragen, auf das Blatt Demokratischer Widerstand. Ich stand da noch eine zweite Nummer, auf einer zweiten Nummer drauf, wo ich auch gar keinen Einfluss auf den Inhalt hatte, auch gar keinen Kontakt zu den Machern, um da Einfluss auszuüben. Das hat aber gereicht, eine Pressekampagne gegen mich auszulösen. Allein in der Süddeutschen Zeitung sind damals in einem Monat im April 23 20 Artikel über mich erschienen. Markus Klöckner hat das mal ausgezählt für die Nachdenkseiten. Der Spiegel hat aus mir einen Professor Dr. Kokolores gemacht im Mai 23. Wichtiger noch als solche Beleidigung war die Schlagzeile, dass ich, dass Professor Mein jetzt ein Fall für den Verfassungsschutz ist. Das ist ja für den Beamten, für jeden Beamten die rote Linie, Verfassungstreue. Die Uni hat angefragt beim Landesamt für Verfassungsschutz in Bayern im April, Mai 23, im Juni 23, also als ich schon längst nicht mehr auf dieser Zeitung stand. Im Juni 23 ist dann der Jahresbericht des Landesamtes für Verfassungsschutz Berlin erschienen. In diesem Jahresbericht ist die Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand, das ist das Gefäß, in dem Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp diese Wochenzeitung herausgegeben haben oder herausgeben, ich weiß gar nicht mehr, dass das die Spinne im Netz ist von verfassungsfeindlichen Aktivitäten. Es lohnt sich, diesen Bericht sich nochmal anzuschauen im Internet. 23 Jahresbericht Landesamt Verfassungsschutz Berlin. Dort steht, dass bei der Demo gegen die Corona-Politik im August 20, bei der ersten Demo am 1. August 20, 20.000 Leute gewesen sind, steht dort immer noch 23. Dort wird der Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand unter anderem zum Vorwurf gemacht, dass da jemand bei einer Demo Friede mit Russland gefordert haben soll und das Recht auf Selbstbestimmung am eigenen Körper am 7. April 22. Das ist der Tag, an dem im Bundestag über eine Impfpflicht entschieden worden ist. Es gab jedenfalls Zweifel an meiner Verfassungstreue, zu prüfen von der Landesanwaltschaft. Das ist eine Behörde, die ich bis dahin auch nicht kannte, die sich normalerweise mit Korruption in Gemeinden beschäftigt, wenn ein Bürgermeister irgendwie ein Baugrundstück unter der Hand vergeben hat oder wenn ein Polizist Knöllchen hat verschwinden lassen, so in dieser Preisklasse, also alles, was man Beamten vorwerfen kann. Ich dachte, ich gehe dahin, erkläre meine Sicht auf die Dinge und das wird alles wieder gut werden. Ich war dann über zwei Stunden da bei diesem Beamten, hab das beschrieben, In diesem Buch, wie ich meine Uni verlor, will das deshalb nicht weiter ausfüllen, habe jetzt in diesem zweiten Buch, was eigentlich oben lag, Der missbrauchte Rechtsstaat von Thomas Moser, gerade erschienen. Ein Buch, das sich mit vor allen Dingen mit dem Ballweg-Prozess beschäftigt, aber auch mit anderen Verfahren, die vor Gericht waren. Ich habe in diesem Buch einen schönen Satz gefunden, der auf diese Vernehmung oder diese Anhörung, war eine Anhörung, bei der Landesanwaltschaft ganz gut zutrifft, muss ich ablesen. Die Corona-Protagonisten verzeihen ihren Opfern nicht, was sie ihnen angetan haben. Die Protagonisten verzeihen den Opfern nicht, was sie ihnen, den Protagonisten, angetan haben. Das finde ich so auch in einem seitenlangen Persönlichkeitsbild, das in den Akten liegt, zu diesem ersten Disziplinarverfahren, einem Persönlichkeitsbild, dass die Kollegen aus meinem Institut über mich geschrieben haben, ein Papier voller Verdrehungen, voller Halbwahrheiten. Ich kenne das ja ein bisschen mit dem Kollektiv aus der DDR. In der DDR war immer das Kollektiv schuld, wenn es so ein schwarzes Schaf wie mich gab, die FDJ-Gruppe, die Parteigruppe, wer auch immer, wo man gerade war, Brigade im Betrieb vielleicht, das Kollektiv war schuld, weil das Kollektiv nicht aufgepasst hatte auf diesen einen, der da vom Weg abgekommen ist. Jetzt ist das ein bisschen anders. Jetzt hört das Kollektiv denjenigen, der da gefehlt hat, gar nicht mehr an, sondern schreibt gleich so ein Persönlichkeitsbild, ohne nochmal nachzufragen, ohne auch irgendwelche entlastenden Stimmen sich da anzuhören. Vielleicht wird das ja dann ein Thema werden in dem Gerichtsverfahren. Die Strafe kam, wie gesagt, im Mai 24 und hat mich doch ziemlich erschüttert, hat meinen Glauben auch an solche Verfahren erschüttert. Dachte bis dahin, okay, man kann ja mit Argumenten, mit Rationalität, mit sich in die Augen schauen, alles klären und wird sehen, was an solchen Dingen dran ist. Ich hatte dann damals ein Forschungsfreisemester. Das ist eines der Privilegien, die man als Professor hat, wenn man 8 Semester gelehrt hat, seine Seminare gemacht hat, seine Vorlesungen gemacht hat. Dann kann man sich ein Semester Zeit nehmen, die Akkus aufzuladen, mal ganz gründlich zu lesen, ins Archiv zu gehen, vielleicht auch ein Buch zu schreiben oder eine Recherchereise zu machen. Ich war im Freisemester, habe das versucht zu nutzen, um diesen Schock zu verdauen, habe jede Menge Ärzte konsultiert. Es hat nicht wirklich geholfen. Ich will Sie jetzt hier nicht mit meiner Krankheitsgeschichte langweilen, auch nicht mit den Symptomen. Kann nur sagen, dass es kein Spaß war und auch immer noch keiner ist. Ich war jetzt im Dezember noch einmal wieder in der Uni für ein Promotionsverfahren. Eine Doktorandin, die sich da über Jahre gequält hat und die ich nicht hängen lassen wollte, dachte, okay, da fahre ich hin, ich mache diese Prüfung, aber ich war danach wieder ein paar Tage total fertig. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie das ist, wenn man in so ein Haus reinkommt und die negative Energie spürt, weil die Türen geschlossen sind, weil hinter diesen Türen Kollegen sitzen, die sich von einem distanziert haben, die einem die Dinge weggenommen haben, die Spaß machen am Professorenleben, das Publizieren, das Forschen, den Umgang mit Studenten, die zum Teil Studenten aufgehetzt haben oder die Studenten nicht gestoppt haben, die aufgehetzt worden waren. Auch das kann man in diesem Buch, wie ich meine Uni verlor, ausführlich nochmal nachlesen. Ich wollte aber diesen Job nicht einfach aufgeben. Bin auch von vielen immer wieder unterstützt worden, die gesagt haben, Michael, du kannst diese Position nicht aufgeben. Es ist wichtig, dass es auch an den Universitäten Leute gibt, die eine andere Sicht auf die Dinge vertreten, die eine Gegenstimme dort laut werden lassen. Wollte also drin bleiben und habe gemacht, was ging, obwohl ich ab September 24 krank geschrieben war und das ist auch ein zweites Privileg von so einem Professor und weiter bezahlt worden bin, anders als bei Angestellten, die ja nach 6 Wochen rausfallen aus der Lohnfortzahlung und sich anders kümmern müssen, bin ich da weiter bezahlt worden. Muss vielleicht nochmal erklären, was zum Job eines Professors gehört. Ein Professor hat 4 Dinge, um die er sich kümmern muss. Das ist Forschung und Lehre natürlich. Also Forschung und Lehre, das ist der Kern des Professorendaseins. Dann Selbstverwaltung, also in irgendwelchen Gremien sitzen, in Prüfungsausschüssen, im Fakultätsrat, in der Institutsleitung. Und Nummer 4, noch nicht so alt, ab den 2010er Jahren immer wichtiger geworden, Nummer 4, Transfer in die Öffentlichkeit. Ein Arbeitsbestandteil, der damit begründet wird, dass der Steuerzahler die Universitäten finanziert und ein Anrecht darauf hat, zu erfahren, was da passiert und davon zu profitieren, von den Dingen zu profitieren, die da gemacht werden. Von diesen vier Jobs konnte ich Nummer 1 und 4 gut weitermachen. Nummer 2 und 3, muss ich vielleicht am Anfang sagen, Nummer 2 und 3 gingen nicht mehr. Also Lehre in diesen Räumen und Selbstverwaltung mit diesen Kollegen, das habe ich gesundheitlich nicht ausgehalten. Aber Nummer 1, Forschung, und Nummer 4, Transfer, habe ich gemacht, so gut es in meinen Kräften stand. Ich habe in diesen nicht ganz anderthalb Jahren 3 Bücher gemacht. Und wenn ich der Liste glaube, die jetzt in der Disziplinarverfügung steht, für diese zweite Strafe 9 Vorträge gehalten. Ich habe ja erwähnt, dass ich neben meinem normalen Dienst 18, 19 in einem Semester für das Buch Die Kurden 50 Lesungen gemacht habe. Jetzt 9 Vorträge, wobei noch nicht mal alles ein Vortrag ist, was mir da jetzt vorgeworfen wird. Auch diese 3 Bücher relativieren sich schnell, wenn man sich meine Publikationsliste durchschaut und sieht, was ich vorher in so einem Zeitraum, knapp anderthalb Jahre, geschafft habe. Ich habe ein paar Interviews gegeben, Videos für diesen Kanal gemacht, alles unter der Maßgabe Transfer. Das, was ich mir angeeignet habe in mehr als 20 Jahren Wissenschaft, wollte ich weitergeben, an Sie weitergeben, an die weitergeben, die diesen Kanal abonnieren oder durch irgendeinen Zufall auf solche Videos stoßen. Ich habe das auch in kurze Texte gegossen. Ja, das ist immer auch ein bisschen Genuss, immer auch ein bisschen Selbsttherapie, so einen Text zu schreiben für die Seiten meiner Freien Medienakademie, die auch in dieser Disziplinarverfügung genannt wird, weil ich, so ist der Vorwurf, die Pflicht zur Gesunderhaltung verletzt habe, weil ich nicht alles getan habe, um wieder gesund zu werden, was ich bestreiten würde, weil Bücher schreiben, hin und wieder mal einen Vortrag machen, hin und wieder mal ein Video machen, so einen Text schreiben, das hilft mir, drin zu bleiben, nicht den Glauben zu verlieren, dass ich eines Tages zurück kann in den Hörsaal, in den Seminarraum. Aber der Knackpunkt, das steht auch in dieser Disziplinarverfügung, der Knackpunkt ist, dass das, was ich gemacht habe, durchaus öffentlichkeitswirksam ist. Das ist das Zitat, durchaus öffentlichkeitswirksam, das ist des Pudels Kern. Ich denke, dass es hier um die Inhalte geht. Es geht nicht darum, dass diese Freie Medienakademie irgendwie eine Art Gegenuni ist, dass da Studiengänge abgehalten würden und sonst noch was. Ein paar von Ihnen waren ja wahrscheinlich da bei einem der Sachen, die da laufen, und Sie wissen, dass das was völlig anderes ist, was viel Kleineres und eher Privates. Ich wiederhole also nochmal, ich habe nur das gemacht, wofür ich bezahlt werde, Forschung und Transfer. Wer mich mal eingeladen hat zu dem Vortrag oder bei mir war, der weiß, dass ich dafür kein Honorar nehme und immer sage, dass ich ja ohnehin von Ihnen, vom Publikum bezahlt werde, dass ich aus Steuergeldern bezahlt werde und dafür nicht nochmal Geld nehmen werde. Die Strafe jetzt in diesem zweiten Disziplinarverfahren ist mehr als doppelt so hoch wie beim ersten Mal, wo es ja, wie gesagt, um das ging, was für einen Beamten zentral ist, Verfassungstreue. Die Strafe jetzt lautet wieder 10% Gehaltskürzung, aber für 36 Monate, beim ersten Mal 15 Monate, ohne dass man irgendwas weiß über meine Krankheit, ohne dass man dazu ermittelt hätte, ohne dass irgendwelche Entlastungszeugen gehört worden sind. Es gibt stattdessen wieder so ein Persönlichkeitsbild. Auch dagegen habe ich jetzt geklagt, auch da möchte ich, dass ein Gericht feststellt, ob das, was die Landesanwaltschaft, eine weisungsgebundene Behörde, was die Landesanwaltschaft da in der Disziplinarverfügung gegen mich ausgesprochen hat. Ich komme nochmal zurück zum Buch von Thomas Moser, weil ich da in diesem ganz aktuellen Buch das nochmal ausformuliert gefunden habe, was ich selbst vielleicht nur gespürt habe, erlebt habe, ohne das schon aufschreiben zu können. Moser spricht hier von einem Bürgerkrieg ohne Waffen, von einem Zwischenreich, in dem wir seit Frühjahr 2020 sind, von einer Herrschaft der Nomenklatur über das Individuum. Er sagt auch was über Kritiker, ohne dass er mich dabei nennt. Geht eher um Michael Ballweg, um Ulrike Gero, um Ärzte, die verfolgt wurden. Er sagt über diese Kritiker, ich lese das wieder vor, sie wurden zu Tätern ohne Taten. Ihre eigentliche Tat war der Widerspruch, die freie Meinung öffentlich geäußert, die Versammlung auf Plätzen und Straßen, die Tat, die ihnen vorgeworfen wird, war ein demokratisches Verhalten. Das ist letztlich der Leitsatz, mit dem ich in dieses Gerichtsverfahren gehen werde. Da ich einmal beim Bücherempfehlen empfehlen bin, möchte ich zum Schluss unbedingt noch auf dieses Buch hinweisen, auch weil hier meine Geschichte noch mal ausführlicher drin ist, man das hier noch mal in Ruhe nachlesen kann. Mut zum Widerspruch gibt hier Texte von Christian Detmar, das ist der Richter aus Weimar, von Martin Michaelis, Pfarrer aus Quedlinburg, Daniele Ganser, der mir jetzt im Text der Süddeutschen Zeitung wieder als Kontaktschuld vorgeworfen wird. Daniele Ganser hat mich interviewt im November 24 in Bamberg. Christian Schubert ist hier drin, Psychoneuroimmunologe, Professorenkollege in Innsbruck. Alexander Bittner, Soldat, bei dem es um die Impfung, um die Spritze für Soldaten ging. Besonders betroffen gemacht, auch wegen der Krankheitsgeschichte, die damit verbunden ist. Besonders betroffen gemacht hat mich hier der Bericht von Carola Jawid-Kistel, einer Ärztin, einer Freundin, Mitstreiterin von Rolf Krohn, den ich ja hier in diesem Raum interviewen durfte, der es gesundheitlich noch mal deutlich schlechter geht als mir. Ich will deshalb auch gar nicht jammern, will nur sagen, Ihnen vielleicht auch noch mal bestätigen, dass ich nichts Verbotenes gemacht habe. Das wissen Sie aber hoffentlich ohnehin, weil Sie mir mit Ihrer Energie geholfen haben in all den Jahren, die wir zusammen durchgestanden haben. Und ich hoffe, dass Sie mir auch jetzt trotz dieser zweiten Disziplinarverfügung gewogen bleiben.
Michael Main, gewogen bleibt die kleine Audiodatei.
Das Dossier.
Olympia, Disziplin Epstein. Tagesschau fragt, übersteht Keir Starmer die Epstein-Enthüllungen? Die norwegische Diplomatin Mona Juul ist von ihrem Botschafterposten zurückgetreten. Ob ihre Kontakte zu Epstein, wie Keir Starmers Stabschef? Berliner Zeitung publiziert einen Zeugen aus Block L. Jeffrey Epstein könnte doch noch am Leben sein, wie Elvis und Thälmann. Vergesst nicht, Teddy lebt!
Marxistisch-leninistisch.
Richtig, Svetlana, der Reaktion keine Chance geben. RP Online nennt Europäer, die in den Epstein-Dokumenten genannt werden. Zum Beispiel auch Borge Brende, Chef des Weltwirtschaftsforums.
It's both a pleasure and a privilege.
Und tief drin, der Kindergarten von Apollo News.
Heute reden wir über den Fall Jeffrey Epstein, über seine Verbrechen, über beängstigende Abgründe der amerikanischen Justiz und der Welt der Mächtigen. Und wir reden über die Psychologie der Ohnmacht. Und bevor wir uns dort hineinbegeben, möchte ich mit einer Theorie starten, die Neurowissenschaftler zu der Entstehung von Ohrwürmern entwickelt haben. Sie glauben, dass uns manche Melodien zwanghaft penetrant und quälend durch den Kopf gehen, weil unser Gehirn unbedingt jeden Inhalt, den es bearbeitet, abschließen möchte. Speichert es eine Melodie, deren Fortsetzung es nicht kennt, spielt es die Passage vor der Unterbrechung immer und immer und immer wieder durch, quasi in der Hoffnung, doch noch auf das fehlende Stück zu kommen. Dieses Phänomen wird auch als die Psychologie der unerledigten Handlung bezeichnet.
Es gab mal eine Zeit, da waren die klugen jungen Mädchen bei den Linken. Wie konnte es bis zu Heidi Reicheneck kommen?
Es geht mir nicht.
Einen Mitschlager, die Brudis, Ohrwurm.
Nun bin ich kein Neurowissenschaftler, aber ich würde trotzdem behaupten, dass sich dieses Phänomen auch auf Informationslücken übertragen lässt und so mitunter eine Grundlage für die Entwicklung von Verschwörungstheorien bilden könnte.
Die ja die Eigenschaften haben, dass man sie nur lange genug ruhen lassen muss. Dieser Jingle hier ist zum Beispiel 10 Jahre alt.
Radio Marabu spielte vor fast 20 Jahren die Werke des Naidu Xavier.
Sind wir nun Reichsbürger Radio Marabu?
Frage gestellt am Montag, den 9. Februar 2026, die kleine Audiodatei. Der Legionär Thomas Gast publiziert ein Video, Epstein, Antarktis, Erde flach. Von was soll das ablenken? Belegt damit, dass es nicht gut ist, zu viel Militär im Zivilen zu haben. Wovon?
Wovon?
Und nun die weiteren Nachrichten.
Danke, liebe Svetlana. Russland und Thailand erörtern die Einführung der Mir-Karte, das russische Zahlungssystem. Der ukrainische Außenminister will Friedensgespräche beschleunigen. Er fantasiert, niemals werde die Ukraine die russische Souveränität über die Krim und die Ostukraine anerkennen. Ja, dann will er doch Krieg. Press-TV Iran informiert, tausende Iraker wollen den Iran im Konflikt mit den USA unterstützen. Überrascht mich nicht. ORF berichtet, Israel erleichtert Siedlern Landkauf im Westjordanland. Parlamentswahl konservativ gewonnen in Thailand. Wiederholung Präsidentschaftswahl der Republik Srpska gewonnen. Der Kandidat des Regierungslagers Sinisa Karan. Schärfere Einreiseregeln für Touristen. USA. Viktor Orban erklärt die Ukraine zum Feind Ungarns.
Macht Nord Stream 2 auf.
FAZ berichtet, Jeff Bezos greift bei der Washington Post durch. Es gibt hunderte Entlassungen. Tagesschau extrem. Lebensmittelpreise, Discounter und Supermärkte preislich gleich auf. Und ADAC-Verkehrspräsident tritt ab. Er empfand Spritpreise zu billig. Man zählte über 60.000 Kündigungen. Trüb im Norden kalt, im Süden mild.
Die Panzertruppen.
Danke, liebes Wetter, zum Wochenende wieder kühler.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.